Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Die Energiewende tut sich ja ziemlich schwer bei der Wärmewende, also die Dekarbonisierung des Wärmesektors. Das meint auf der einen Seite die Versorgung mit Raumwärme und Warmwasser, auf der anderen Seite dann mit der Prozesswärme für industrielle Prozesse, ob das jetzt im Stahlwerk ist oder in der Bäckerei. Aber da sind wir noch nicht wirklich gut aufgestellt. Stromsektor klappt ganz gut. Das beobachten wir ja, dass wir mittlerweile bei über 60% Anteil regenerativer Energien bei der Stromerzeugung sind und dass wir Prozesse elektrifizieren wollen. Der Verkehrssektor kommt so langsam in Fahrt. Da gibt es jetzt auch weitere Untersuchungen, Bestätigungen, dass wir auf dem Weg der Transformation zur elektrifizierten Mobilität sind, also Autos und vor allen Dingen auch die ersten LKWs, die elektrifiziert werden. Aber die Wärme, die basiert in Deutschland weitestgehend auf fossilen Energieträgern, hauptsächlich Erdgas. Die Diskussion hatten wir Anfang des Jahres mit der vermeintlichen Gasmangellage, die sich jetzt erstmal beruhigt hat, obwohl die Gasspeicherzustände auf einem niedrigen Niveau sich einigermaßen konstant halten. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann langsam und stetig raufgehen. Ich möchte in der heutigen Folge mal einen Aspekt rausgreifen bei der Wärmewende, der sogar einen ganz aktuellen Anlass hat. Auch da kam eine Anfrage vom SWR. Nicht daran, ich bin hier im Südwesten Deutschlands unterwegs und dann kommt der SWR gerne mal an und fragt an nach aktuellen Themen. Und konkret geht es um sogenannte Flusswärmepumpen als Wärmeenergiequelle zur Versorgung von Städten, Kommunen, Gemeinden. Also ganz konkret geht es um die Stadt Ladenburg. Das ist eine Stadt am Neckar zwischen Mannheim und Heidelberg, rund 12.000 Einwohner. Die hat folgendes konkretes Problem und das wollen wir uns allgemeiner anschauen in der heutigen Folge. Ab 2035 liefert der regionale Gasversorger kein Erdgas mehr. Wo kommt dann die Wärme her? Jetzt im Zuge dann der Wärmewende braucht diese Stadt eine Lösung und Ladenburg soll jetzt mal exemplarisch sein für ganz viele Städte und Gemeinden, die eine Lösung finden müssen, wie sie ihre Wärmeversorgung dekarbonisieren. Und eine Idee, ein Ansatz, ein sehr interessanter Ansatz ist, dass man eine Wärmepumpe nutzt. Und zwar nicht viele kleine, geht natürlich auch, sondern eine große. Haben wir Effizienzvorteile. Geht das? Lohnt sich das? Wie funktioniert das? Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer angucken. Was ist der Hintergrund? Die Wärme oder der Anteil der Wärme, rund die Hälfte unseres Endenergieverbrauchs in Deutschland, ist für Wärme und Kältebereitstellung. Das wird in den nächsten Jahren, denn bedingt durch den Klimawandel, sicherlich noch steigen, dass wir einen Kühlungs- und Kältebedarf haben im Sommer. Aber jetzt hier in Mitteleuropa haben wir halt einen Wärmebedarf. Die Raumwärme macht da ein gutes Viertel von diesem vom Endenergieverbrauch aus. Das ist größer als der Bereich Beleuchtung, Klimakälte etc. Und ein weiteres Problem ist, dass fast drei Viertel aller Wohnungen in Deutschland mit Erdgas oder sogar mit Erdöl beheizt werden. Ja, man merkt, da ist ein massiver Bedarf und das ist halt nicht so einfach umzustellen. Das können wir theoretisch elektrifizieren über Wärmepumpen, gucken wir uns gleich genau an. Und der Anteil der Erneuerbaren im Wärmemarkt liegt bei knapp 18%. Das ist viel zu wenig. Wir müssen, und das Ziel bis 2030 ist eigentlich 50%, das wird schwierig. Wir müssen also gucken, wie wir das machen können. Ja, jetzt bei dem Beispiel Ladenburg. Das ist das Besondere jetzt an der Stadt, ist, es ist eine schöne alte Stadt, ne? Mit Fachwerkhäusern, wie man sich das so im Postkartenstil vorstellt. Da gibt es ja eine ganze Reihe an kleineren Städtchen, will ich es mal nennen, die die Herausforderung haben, ihre Wärmeversorgung umstellen zu müssen auf Klimaneutralität, aber durch die Bausubstanz gar nicht in der Lage sind, das zu können. Die Idee ist ja, erstmal Energieverbräuche senken, weniger Wärmebedarf haben, heißt dämmen. Das geht in einer denkmalgeschützten Altstadt nicht so einfach. Trotzdem, und ein zweites Problem ist dann auch noch, gucken wir uns gleich auch noch im Detail an, wenn wir Wärmenetze installieren wollen. Warum? Wärmenetze haben halt den Vorteil, ein Fernwärmenetz kennt man ja, haben wir viele Städte betrieben oder bereitgestellt wird die Wärme dann aus großen fossilen Kraftwerken, Kohlekraftwerken insbesondere. Das geht dann in solchen Städten auch nicht, denn da liegen keine Wärmenetze und die nachträglich zu installieren ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Was man machen kann ist, das ist der richtige, der wichtige Weg, Wärmepumpen zu nutzen, weil die sehr effizient sind. Eine Energie Strom rein, drei Energien Wärme raus. Einfach aus dem thermodynamischen Prozess, der dahinter steckt. Ja, gucken wir uns gleich mal im Detail an, wie das funktioniert. Das ist kein Problem. Die entscheidende Frage ist, macht man individuelle Lösungen, dass jeder Hausbesitzer eine eigene Wärmepumpe bekommt, was jetzt in einer eng bebauten Altstadt schwierig werden könnte. Haben wir dann, also neben der Installation, wo stellt man dann diese Wärmepumpen hin, braucht man natürlich auch noch eine Lösung. Habe ich mit dem Kollegen Gunter Gehlert ja schon diskutiert vor einiger Zeit. Natürlich eine Lärmbelästigung, auch wenn die Wärmepumpen immer besser werden, immer leiser werden. Aber ich habe dann immer Luft-Wasser-Wärmepumpen. Das heißt, die ziehen die Umweltwärme, die sie dann umwandeln oder nutzen, um das Temperaturniveau zu erhöhen, nutzen sie Luft. Das ist natürlich ein undankbarer Energieträger. A, haben wir Temperaturschwankungen und B, ist es halt nur ein Gas und keine Flüssigkeit. Und die Idee, die man jetzt in Ladenburg hat, und es gibt viele andere Städte, also seht das jetzt bei uns hier in Trier, aber eigentlich alle Städte, die an Flüssen liegen, prüfen gerade, können wir nicht den Fluss nutzen, um aus dem Flusswasser die Wärme zu entziehen, mit einer Wärmepumpe das dann auf ein höheres Temperaturniveau zu heben und das dann in Wärmenetz zu speisen. Das ist eigentlich eine smarte Idee. Die Herausforderung, die jetzt speziell Ladenburg hat, aber dann in den nächsten Jahren bis 2045 eigentlich alle Städte und Gemeinden in ganz Deutschland haben: Wie schaffen wir es, diese Dekarbonisierung voranzubringen? Entscheidend natürlich für die Planung von solchen Wärmenetzen oder dieser kommunalen Wärmeplanung, die dahinter steckt. Was ist der Wärmebedarf? Das kann man ermitteln über statistische Daten, man kann Daten abfragen, man kennt anhand der Bausubstanz, anhand des Alters der Gebäude, vielleicht aber noch Informationen zu Sanierungsmaßnahmen, die vielleicht mal durchgeführt worden sind, kennt man ganz gut die Wärmeverluste von Gebäuden. Kann man, also ein sehr aufwendiger Prozess, wenn man es im Detail rechnet. Das braucht man jetzt aber, wenn man so eine, ich sag mal, stadtweit oder für so ein Quartier sich das betrachtet, braucht man es jetzt nicht ganz so detailliert. Da reichen gute statistische Werte, weil sich dann Fehler einfach rausmitteln. Gebäude in so einer Altstadt, die vor dem 20. Jahrhundert entstanden sind, haben einen sogenannten U-Wert von 1,5 bis 2 Watt pro Quadratmeter. Was heißt das? Watt pro Quadratmeter und Kelvin, also korrekte Einheit. Was heißt dieser U-Wert? Der gibt an, wie viel Wärme fließt von innen nach außen. Im Winter, der Raum soll behaglich sein, da sind wir bei 20, 23 Grad. Außen haben wir die kalte Außentemperatur, 5 Grad, 0 Grad Celsius, vielleicht sogar minus 5 Grad Celsius. Dann haben wir einen Wärmestrom von innen nach außen durch die Fassade, das ist die Wand, da sind natürlich auch die Fensterscheiben etc. Und je höher dieser sogenannte U-Wert ist, desto stärker ist ja die Leistung, die pro Fläche und pro Temperaturunterschied, also pro Kelvin oder Grad Celsius, nach außen fließt. Moderne Gebäude haben einen Wert, der ist um Faktor 10 kleiner. Das heißt, durch die Wärmedämmung, durch die modernen Materialien, die wir haben, reduziert sich dieser Wärmeverlust um den Faktor 10. hat man vielleicht mal gemerkt, wenn man in so einem wirklich modernen Haus ist, was nach den neuesten Standards errichtet worden ist. Das ist, vor allen Dingen merkt man es, glaube ich, viel stärker im Sommer, wenn es draußen sehr heiß ist. Das Haus, selbst wenn es keine Klimaanlage hat, bleibt angenehm kühl. Weil natürlich umgekehrt, wenn dieser U-Wert klein ist, also der Wärmestrom nicht stark ist, wir haben draußen 30 Grad plus, drinnen wollen wir 20 Grad haben oder 25 Grad, dann ist natürlich klar, wenn ich eine gute Wärmedämmung habe, dringt die Wärme von außen auch nicht ins Haus rein. Was man nicht machen darf, ist dann die Wärme reinlassen, indem man Türen und Fenster offen lässt zum Kühlen. Also hat andere Gründe, andere Effekte, warum man trotzdem lüften sollte. Aber was den Wärmefluss angeht, sind moderne Gebäude viel, viel besser. Und das führt natürlich dazu, dass solche Altbauten, und tatsächlich haben wir halt bedingt durch die Zerstörung nach dem oder im Zweiten Weltkrieg sehr schnell ja Wohnraum schaffen müssen in den 1950er Jahren. Auch das, da war Dämmung kein Thema. Wir haben darüber gesprochen, Öl war die günstige Energiequelle. Das hat keiner Fragen gestellt. Musste ja auch schnell gehen. Sodass das natürlich dann dazu führt, dass wir bei solchen alten Gebäuden eine sehr schlechte Energieeffizienz in Bezug auf die Wärmeverluste haben. Was könnte man machen? Sanieren. Das ist aufwendig, das ist sehr teuer. Das Ziel sollte eigentlich sein, dass wir im Jahr 2% der Bausubstanz sanieren. Wir sind bei unter 1% Sanierungsrate. Also wir sind viel zu langsam. Woran liegt das? Sanieren ist halt richtig teuer. Ich brauche neue Dämmschichten, muss die Fenster austauschen, ich brauche vorher einen Planer. Das ist ein großes Invest für Eigenheimbesitzer, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder dann auch große Mehrfamilienhäuser. Das passiert einfach viel zu selten, oder viel zu wenig. Gleiche natürlich dann auch im gewerblichen Bereich. Und dann haben wir noch das Spannungsfeld Mieter, Vermieter. Wenn mir das Haus selber gehört, habe ich vielleicht ein Interesse dran. Wenn ich es neu kaufe, dann saniere ich es einmal. Wenn ich jetzt aber Vermieter bin von einem Mehrfamilienhaus, interessiert es mich ja nicht, was die Mieter in meinem Haus, in den Wohneinheiten an Nebenkosten haben für die Wärme. Also man merkt, das ist schon so ein Dilemma, aus dem wir nicht wirklich rauskommen. Was kann jetzt eine Lösung sein oder eine weitere Lösung sein? Wir müssen dann, ob wir jetzt dämmen oder nicht, brauchen wir eine Wärmequelle. Wenn das Erdgas wegfällt, Wärmepumpe. Das ist das System der Wahl. Und die können wir dann entweder individuell installieren, dass jedes Haus, jedes Gebäude eine eigene Wärmepumpe bekommt. Effizienter ist es aber, ein zentrales System zu haben. Ich habe eine Wärmequelle, eine Heizzentrale, das wäre dann eine Wärmepumpe, und dann ein Netz, was die Wärme verteilt, klassische Fernwärme. Also auch nichts Neues, ganz im Gegenteil, das machen wir schon seit Jahrzehnten. Das ist Stand der Technik. Was kann man jetzt also machen? Wir nehmen diese Wärmepumpe und da ist jetzt am Beispiel Ladenburg hochinteressant, dass wir da einen Fluss haben. Warum? Kommen wir jetzt zu. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, kleiner Einschub. Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Die Wärmepumpe verbrennt nichts, sondern sie, unsauber ausgedrückt, sie verschiebt Wärme von niedrigem Temperaturniveau auf ein hohes Temperaturniveau. Jeder hat zu Hause eine Wärmepumpe. Das ist nämlich der Kühlschrank. Der funktioniert halt nur, oder der Nutzen des Kühlschranks ist umgekehrt. Wir wollen den Innenraum kühlen. Der Abfallstoff ist Abwärme. Das merkt man hinter dem Kühlschrank, sind also diese Kühlrippen, oder nicht Kühlrippen, sondern diese Rippen. Da wird die Wärme dann an die Umgebung, an die Küche typischerweise, ja, abgegeben. Und die Wärmepumpe ist genau das umgekehrte Prinzip. Wir haben ein Medium, dem entziehen wir Wärme, um dann mit Hilfe von Strom, Kompressor, den hat der Kühlschrank ja auch, dann Wärme zu erzeugen über einen thermodynamischen Kreisprozess. Das ist also einfach gesehen der Carnot-Prozess. So funktioniert die Wärmepumpe nicht, weil wir dann noch den Aggregatzustandwechsel mit berücksichtigen. Das Grundprinzip ist aber das gleiche. Carnot kennt ja nur das ideale Gas, also alle, die mal Ingenieurswissenschaften oder Naturwissenschaften studiert haben und Thermodynamik hören durften, kennen das. Wir haben also einen Kreisprozess, der von außen Energie zugeführt wird. Das ist der Strom, den wir dann brauchen, um eine Temperaturdifferenz zu vergrößern. Das ist die Idee. Wir kühlen ein kaltes Reservoir ab, so heißt es dann, Reservoir, und erhöhen die Temperatur in einem warmen Reservoir. Umgekehrt haben wir dann eine Wärmekraftmaschine, dass wir einen Temperaturunterschied nutzen, warm zu kalt, dass wir diese Temperaturdifferenz kleiner machen und dann damit einen Zylinder antreiben, der dann Strom produzieren kann. Das ist dann der klassische Carnot-Kreisprozess. Wir wollen jetzt aber den umgekehrten haben. Wir wollen Energie reinstecken, um dann dieses Temperaturdelta, diesen Unterschied zu erhöhen. Wie funktioniert dieser Prozess jetzt im Detail? Wir haben einen geschlossenen Kreislauf. In diesem geschlossenen Kreislauf haben wir ein flüssiges Kältemittel. Das sind häufig irgendwelche Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Die sind schon nicht ganz ungefährlich, was von die Klimabilanz angeht. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, das mit Kohlendioxid zu machen. Das wäre zumindest jetzt nicht ganz so klimaschädlich. Aber wir haben ein Kältemittel. Was passiert jetzt mit diesem Kältemittel? Das Kältemittel wird an einer Wärmequelle vorbeigeführt. Heißt also jetzt bei uns, wenn wir mal bei dem Beispiel des Flusses bleiben, wird das an dem Flusswasser vorbeigeführt und man pumpt das Flusswasser an dem Kältemittel vorbei, hat also da so einen Wärmetauscher. Die klassische Wärmepumpe, die man kennt, so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, da führen wir Luft über diesen Ventilator an unserem Kältemittel vorbei. In diesem Verdampfer, so ist dann dieses Element, verdampft dieses Kältemittel bei sehr niedrigen Temperaturen, weil wir in diesem Verdampfer einen sehr niedrigen Druck haben. Das heißt, das Kältemittel nimmt Umweltwärme auf, denn was machen wir? Wenn wir den Aggregatzustand ändern von flüssig zu gasförmig, brauchen wir dafür Energie. Die speichern wir dadurch, dass wir den Aggregatzustand ändern. Und das funktioniert, indem wir das Kältemittel jetzt also an der Umwelt vorbeiführen. Das ist die Luft bei der klassischen Luft-Wasserwärmepumpe. Oder, das ist das Interessante, bei der Wasser-Wasserwärmepumpe, wir nutzen Wasser als Umweltwärmemedium. Dann kommt der Prozess, bei dem dann der Strom reingesteckt wird. Wir nehmen jetzt dieses Gas, führen das durch einen Kompressor, der braucht Strom. Und in diesem Kompressor wird das Gas verdichtet. Der Druck steigt, die Temperatur steigt. Das heißt, wir müssen Strom reinführen. Hier kommt dann die elektrische Energie mit rein bei der Wärmepumpe. Dann ist das Gas sehr heiß und gibt dann in einem Kondensator seine Wärme an das Heizungswasser ab. Das heißt, wir führen dann unser Heizungssystem an diesem heißen Gas, das unter hohem Druck steht, vorbei. Und über einen zweiten Wärmetauscher wird dann die Wärme, die wir in diesem heißen, komprimierten Gas haben, abgegeben an unser Heizungswasser, also zu Hause halt dann unsere Heizungsanlage. Bei der Flusswärmepumpe brauchen wir das Fernwärmenetz, das heißt, dort wird dann das Wärmenetz an unserer Wärmepumpe an diesem Punkt vorbeigeführt. Und dann der letzte Schritt in unserem vierstufigen Kreisprozess ist dann das Entspannen. Wir haben ein Expansionsventil. Der Druck und die Temperatur fallen wieder. Das Kältemittel wird dann auch wieder, weil es die Wärme wieder abgibt, oder dann durch die Expansion ändert es auch wieder den Aggregatzustand und ich habe dann meinen Kreislauf geschlossen, dass es dann wieder von vorne losgeht, dass dann das verflüssigte Kältemittel wieder an der Wärmequelle vorbeiführen kann. Wir haben also einen geschlossenen Kreislauf. Es ist ein kompaktes System. Wo haben wir jetzt oder wo kommt die Energie jetzt her? Auf der einen Seite stecken wir halt Strom rein für diesen Kompressor und daher kommt auch der Name der Wärmepumpe. Wir pumpen Wärme nach oben, so ist dieses Bild, weil wir eine kalte Wärmequelle haben, die Umgebungsluft oder unseren Fluss und in Kombination mit dem Strom, den wir dann in den Kompressor schieben, heben wir das Temperaturniveau unserer Heizungsanlage auf ein höheres Niveau. Je kleiner dieser Temperaturunterschied ist, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Das ist ganz wichtig. Deswegen sind Wärmepumpen, die klassischen Hauswärmepumpen mit dem Luftwasser, nicht so effizient im sehr kalten Winter, weil es dann halt sehr aufwendig wird, diesen Temperaturhub von minus 5 Grad außen auf die 25 Grad, die ich haben will, weil, das muss man bedenken, 25 Grad reichen ja nicht. Ich brauche ja in einem Haus ein höheres Temperaturniveau, um in die Heizung zu gehen. Also gut gedämmtes Haus mit einer Flächenheizung, also Fußbodenheizung, heißt, ich muss auf 35, vielleicht 40 Grad Temperatur Hub gehen. Bei einem Fernwärmenetz brauche ich deutlich höhere Temperaturen. Da bin ich eher in einem Bereich, sogenannte Vorlauftemperatur von über 80 Grad Celsius. Und da merkt man halt, da steckt Energie drin, das senkt die Effizienz, wenn ich natürlich unten auch mit einer kalten Temperaturquelle starte. Aber das ist so das Prinzip, immer noch stark vereinfacht, aber ich denke, da kann man ganz gut sich vorstellen, wie das funktioniert. Warum nutzen wir jetzt aber Wasser statt Luft? Ich könnte sagen, ja gut, dann soll doch eine Stadt wie Ladenburg oder jede andere Stadt, die so ein Wärmenetz hat, einfach eine große Wärmepumpe irgendwo hinstellen, zieht die Luft fertig. Nur so eine typische Hauswärmepumpe, die hat vielleicht eine Leistung von 10 Kilowatt, Pi mal Daumen. Es gibt aber auch große Wärmepumpen im Megawattbereich. Beispiel in Mannheim, da gibt es einen ersten Ansatz, die liegt dann im Bereich von 20 Megawatt. Es gibt eine Stadt in Dänemark, Eisberg, die hat ein Werk, eine Leistung von 70 Megawatt. Da steckt natürlich schon ein ordentliches Pfund hinter. Das Konzept ist das gleiche, nur die Physik bleibt gleich, Kreisprozess. Wir nutzen jetzt nur eine andere Quelle und einfach eine dickere Maschine. Luft können wir überall nutzen, das ist relativ einfach, ist aber im Winter gegebenenfalls zu kalt, um dann in so einem Wärmenetz die nötigen Temperaturen hinzubekommen. Wasser ist viel, viel besser. Wir können also entweder, das nutzt man ja aus dem Erdreich ziehen, dass man dann also im Garten, wenn man das hat, da so eine Rohre durch den Garten legt, ein bisschen eingebuddelt. Man kann auch tief in die Erde bohren, also tief heißt dann 100 Meter tief, jetzt nicht Kilometer tief, sondern 100 Meter tief, wenn man da keine Geothermie machen. Dann pumpt das Wasser runter, wieder hoch. Auch dann hat es eine Temperatur von 5, 6, vielleicht 10 Grad Celsius. Erdreich ist ja relativ konstant warm, aber das ist teuer in der Erschließung. Aber dennoch ist Wasser halt viel, viel attraktiver, weil es die vierfache Wärmekapazität von Luft hat. Das heißt, wie viel Energie muss ich reinstecken, um ein Kilogramm Wasser oder ein Kilogramm Luft um 1 Grad Celsius zu erwärmen? Da brauche ich bei Wasser die vierfache Energiemenge. Heißt aber, also die Wärmekapazität heißt aber auch umgekehrt, ist, Wasser kann besser die Energie speichern. Und zweitens hat Wasser eine viel höhere Dichte. Rund 1000, also Faktor 1000. Und da merkt man einfach, da steckt natürlich dann richtig viel Energie drin, die ich dann aus dem Wasser rausziehen kann und vielleicht zur Luft. Auch da hilft uns wieder die Physik. Weiterer interessanter Aspekt, wenn wir sagen, wir nutzen einen Fluss, und in Ladenburg wäre es jetzt der Neckar, aber wenn wir in Deutschland viele Flüsse, kleiner, mittlerer und größerer Größe, Flusswasser wird auch im Winter selten kälter als 4 Grad. Also dass ein Fluss mal einfriert, boah, da muss schon viel zusammenkommen. Wir haben natürlich dann auch Effekte, dass der Fluss sich erhitzt wird durch industrielle Nutzung, Abwärme, die in die Flüsse geleitet wird. Das ist ökologisch gar nicht so gut. Aber dennoch, also Flusswasser, also den Fluss friert nicht zu. Wenn das passiert, haben wir sowieso ein großes Problem. Das macht die Sache aber interessant. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir haben den Fluss. Der soll unsere Wärmepumpe mit Umweltwärme versorgen. Guckt man sich das an, was zum Beispiel in Mannheim, also direkt am Rhein, passiert. Da haben wir seit Oktober 23 so ein System mit dieser 20 Megawatt thermischen Heizleistung. Da werden 700 Liter pro Sekunde entnommen. 700 Liter pro Sekunde heißt also, wenn so ein Wassereimer 10 Liter fasst, sind also 70 Wassereimer, die wir pro Sekunde da durchjagen. Da muss aber schon einer viel stippen. Das Wasser, was wir dann entnehmen, kühlt auch um ein paar Grad Celsius ab, also nur diese 700 Liter wieder pro Sekunde dann durch die an der Wärmepumpe vorbeiführen. Ziel ist es, dass wir die Temperatur, die wir dann in dem Fall jetzt in Mannheim am Rhein haben, auf ein Temperaturniveau heben von über 80 bis zu 100 Grad Celsius. Also warum verdampft das Wasser dann nicht? Es ist unter Druck, es ist nicht ein Bar, sondern höherer Druck. Und wenn das Wasser unter hohem Druck ist, verdampft es nicht schon bei 100 Grad Celsius, sondern erst später. Der Effizienzgrad, COP, Coefficient of Performance, im Jahresmittel sind jetzt im Fall Mannheim bei ungefähr 2,7, also zwischen 2,5 und 3. Das ist gar nicht so schlecht. Problem ist halt, wir brauchen eine sehr hohe Vorlauftemperatur, die wir dann in das Fernwärmenetz wieder abgeben. Das heißt, wir müssen dann von der Temperatur des Rheins, der im Winter halt bei, weiß ich, 4 Grad ist, im Sommer vielleicht 15, schlimmstenfalls sogar 20 Grad Celsius. 20 Grad im Sommer ist besser. Jetzt brauchen wir im Sommer natürlich auch den Heizwärmebedarf nicht, sondern wir müssen gucken, wie es ist im Winter. Wenn jetzt dieser Temperaturhub nicht so groß wäre, habe ich vorhin gesagt, wären wir noch effizienter. Die 700 Liter pro Sekunde kann man sagen, uiuiuiui, ja, ne, sind also 70 Wassereimer, die wir pro Sekunde da durchjagen. Der Rhein hat an der Stelle 1300 Kubikmeter pro Sekunde Durchfluss. Überlegen, Kubikmeter, kurz überlegen, sind 1000 Kubikdezimeter, ein Kubikdezimeter sind ein Liter, also diese 700 Liter ist nichts. Wir sind bei weitem kein Prozent des Wassers, was durch den Rhein fließt, die wir da an der Wärmepumpe in Mannheim vorbeiführen. Das ist kein Problem. Also das, die Wasserbereitstellung ist kein Problem. Selbst bei Niedrigwasser, das ist ja dann die Frage, was passiert im Sommer, da haben wir den Herzbedarf nicht, sondern nur Bereitstellung von trinkwarmem Wasser, kein Problem. Oben an der Nordseeküste, Eisbjerg in Dänemark, seit November 24 eine Wasser- oder Flusswasser ist eigentlich falsch, weil es aus dem Wattenmeer genommen wird, also aus der Nordsee. 400 Liter pro Sekunde, 70 Megawatt Heizleistung. Da ist noch interessant, die Dänen nutzen Kohlendioxid, also CO2, statt fluorierter Kohlenwasserstoffe als Kältemittel. Das ist halt, wenn es mal zu einer Leckage kommt, gäbe es, ist es nicht so klimaschädlich. Warum funktioniert, warum hat man jetzt diese beiden Ansätze gemacht? Also das Beispiel in Mannheim ist der Vorteil, dort haben wir schon ein bestehendes Wärmenetz. Wir tauschen einfach nur die Wärmequelle aus. Vorher war es halt Kraftwerk, jetzt ist es diese Flusswärmepumpe. Super, da musste man nicht viel machen. Man steckt in Anführungszeichen Gabel um, fertig, Rohrleitung um. In Dänemark gibt es auch Fernwärmenetze. 2/3 der Haushalte in Dänemark sind an Fernwärmenetze angeschlossen. Das heißt, die Dänen haben da ein ganz anderes Konzept als wir in Deutschland. Viel zentralistischer. In Deutschland sind wir lediglich bei 14% der Haushalte, die angeschlossen sind an Nah- oder Fernwärmenetze. Deswegen kann Dänemark auch viel besser und viel schneller diese Wärmewende voranbringen und jetzt den Tausch machen hin zu Großwärmepumpen, weil die Voraussetzungen einfach viel besser sind. Konkret jetzt dann für Ladenburg, und das soll, wie gesagt, exemplarisch sein für viele Städte und Gemeinden, und wer sich da mal informiert, wer an einem mittelgroßen Fluss lebt, ob das Neckar ist, ob das jetzt die Mosel ist, der Main, you name it, da werden solche Gedanken, solche Ideen geprüft, ob sich das lohnt. Der Neckar an sich, ne, kleinerer Fluss natürlich, jetzt als der Rhein, ist ein Zufluss zum Rhein. Auch da ist das, was jetzt die Stadt Ladenburg bräuchte, die braucht so zwischen 30 und 80 Liter pro Sekunde an Wasser, was vorbeifließen kann an unserer Flusswärmepumpe, um dann diesen Temperaturhub zu bekommen. Auch das macht noch niemand Zehntel Prozent oder ein Promille des Mittelabflusses bei einem durchschnittlichen Pegelstand aus. Ist überhaupt kein Problem. Das heißt also, wir können den Neckar problemlos nutzen. Dann ist jetzt die Frage, ja, ist ja super, eine Wärmepumpe, elektrischen Strom, den kriegen wir aus Photovoltaik und Wind. Mehr Wind als Photovoltaik, weil im Winter halt der Wärmebedarf da ist. Ja, Vollgas, warum geht es nicht voran? Ja, das Wärmenetz ist nicht da. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen das Wärmenetz im Zweifelsfall installieren. Das ist vor allem für so Altstädte oder ältere Städte. Ladenburg, bei uns das Beispiel in Trier. Wenn wir da anfangen, ein neues Netz zu bauen, auch Ladenburg ist eine ehemalige Römerstadt, wenn man da anfängt zu buddeln, hat man sofort die Freundinnen und Freunde der Archäologie am Start, weil die feststellen, oh, da liegen natürlich im Zweifel sogar antike Gegenstände rum. Die müssen kartografiert werden. Das verzögert den ganzen Prozess. Zudem, wenn es auch eine enge Altstadt ist, da kommt man halt mit Maschinen nicht dran. Das ist wahnsinnig aufwendig. Wir haben das Thema Denkmalschutz. Und, das ist das zweite große Problem bei solchen Wärmenetzen, die man neu installiert, machen die Leute mit. sagen die, jetzt vor allem Eigenheimbesitzer, jawohl, ich lasse mein Haus da anschließen. Das muss ich ja gar nicht. Ich habe ja die freie Wahl meines Energieversorgers. Beim Strom kennt man das, man kann auch vom Handyanbieter, kann man sich alles frei aussuchen. Bei der Fern- oder Nahwärme lege ich mich fest auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dass ich dann einen Energieversorger habe und das ist ein quasi Monopol. Da weiß ich auch nicht, was der mit den Preisen macht. Und da haben wir das große Dilemma. Also ein so ein Wärmenetz lohnt sich erst dann, wenn 60-70% der Haushalte in diesem Gebiet tatsächlich sich an dieses Wärmenetz anschließen. Sind es weniger, rechnet sich das Netz nicht. Dann müssten halt die wenigen Leute, die sich anschließen, müssten im Zweifelsfall dann die Kosten tragen, die Betriebskosten, natürlich auch dann das ganze Investment in das System, Wärmepumpe plus Netz. Das macht die Wärme unattraktiv teuer. Heißt also, der erste Schritt ist viel eher, dass man als Energieversorger sicherstellen muss oder als Stadt sicherstellen muss, es machen genug Leute mit. Und ehrlicherweise muss man sagen, also 60-70% ist wirklich die absolute Untergrenze. Ab 80% Anschlussquote wird es dann wirklich, wirklich interessant. Warum? Was sind die Hebel, die entscheidend sind? Je mehr Abnehmer wir haben, desto niedrigere spezifische Kosten haben wir. Klar, ne, wenn ich also mehr habe, kann ich es auf mehrere Abnehmer verteilen. Dann habe ich auch noch den Vorteil, wenn ich mehrere Abnehmer habe, habe ich halt auch eine gewisse Gleichzeitigkeit. Es ist ja nicht so, dass alle gleichzeitig die maximale Wärmelast ziehen. Das heißt, ich kann es viel besser verteilen. Bei der Vorlauftemperatur habe ich nochmal einen Hebel. Auch da ist natürlich entscheidend, dass ich idealerweise Gebäude habe, die gedämmt sind. Denn, also ganz grob, also ne, Hausnummer, aber um Gefühl zu bekommen, pro 10 Grad Celsius geringerer Temperatur gewinne ich 0,5 Punkte beim COP, beim Coefficient of Performance. Ja, das ist schon interessant, weil ich dann einfach die Effizienz meines Systems nutze. Und das dritte Problem, und natürlich wieder der Elefant im Raum, was ist der Preistreiber? Der Strompreis. Da ich die Wärmepumpe ja mit Strom betreibe, 80-90% der Betriebskosten einer Wärmepumpe sind Strom. Und wenn jetzt der Strompreis steigt, und ne, die Diskussion wird ja sehr emotional geführt in Deutschland, Spezialtarif für Wärmepumpen, aber ich brauche günstigen Strom. Wenn der Strompreis steigt, steigt auch die Wärme, logischerweise. Das kann man machen, man kann Photovoltaikstrom nutzen, ist im Winter ein Problem. Wir brauchen langfristige Stromlieferverträge, das ist wieder interessant für Energieversorger, weil ich eine Planungssicherheit habe bei der Strombereitstellung. Man kann das dann natürlich auch koppeln mit anderen Systemen. Wenn ich einen Fluss habe und ich brauche Strom, wo kommt der? Aus dem Wasserkraftwerk. Also am Neckar gibt es eine ganze Reihe an Laufwasserkraftwerken, auch die Mosel hat viele Laufwasserkraftwerke. Das sind dann so Staustufen, die man da hat. Der Rhein hat es quasi nicht. Wenn man das gemeinsam nutzen kann, dass der Fluss die Wärme bereitstellt und den Strom bereitstellt, super. Aber auch das installiere ich nicht nachträglich. Aber klar ist, solche Projekte rechnen sich nicht, wenn sie nicht gefördert werden. Da muss zwangsläufig der Bund einsteigen. Es gibt die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Die fördern bis zu 40% des Investments und die Betriebskosten gibt es auch nochmal einen Zuschlag für 10 Jahre. Also das ist wichtig. Entscheidend ist aber, dass der Strom vor allen Dingen aus erneuerbaren Energien kommt. Heißt also, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Förderungen. Jetzt habe ich mal von Ladenburg gesprochen als ein Beispiel, weil es da jetzt konkret war mit der Anfrage. In Bayern hat die Forschungsstelle für Energiewirtschaft das mal für Gesamtbayern berechnet, das ist auch schon 2 Jahre her. Und die haben identifiziert, dass die Hälfte der bayerischen Städte und Gemeinden, 50%, können für die Wärmeplanung Wärmepumpen aus den Flüssen beziehen. Also rein rechnerisch ist das machbar. Da gibt es also dann Flüsse, die entsprechend die Umweltwärme bereitstellen können, das funktioniert. Aber wieder das gleiche Problem. Wir brauchen ein Wärmenetz, wir brauchen die Anschlussbereitschaft, wir brauchen die Infrastruktur. Entscheidend ist halt, dass wir auch eine entsprechende Größenordnung haben, ich sag mal, ab 5 Megawatt Leistung für diese Wärmepumpe. Schwierig wird es dann halt, was ist mit dem Wärmenetz und was brauche ich an Vorlauftemperatur, das heißt, wie hoch muss die Temperatur sein, um es dann ins Fernwärmenetz zu speisen. 80, 90 Grad Celsius ist halt schon ein Pfund. Wenn man es schaffen könnte, sogenannte kalte Wärmenetze zu haben, klingt ein bisschen schizophren, kalte Wärmenetze, aber so heißen die wirklich, halt bedeutet einfach, wir haben deutlich niedrigere Temperaturen, mit denen wir dann reingehen. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man dann das nochmal mit individuellen Wärmepumpen nutzt, die dann viel effizienter sind. Soll jetzt heute nicht das Thema sein. Was sind jetzt die Risiken? Warum kommen wir da nicht so richtig voran? Wir haben die Herausforderung, wie gesagt, man hat mit so einem Wärmenetz eine Planungshorizont, Nutzungshorizont 30 bis 40 Jahre. Das heißt, so lange binde ich mich, das ist immer, ich sag mal so eine Wohngeneration in einem Haus. Das muss man sich klar machen. Ich kann dann nicht so einfach wechseln, da gibt es auch entsprechende Rahmenbedingungen, dass man dann auch nicht einfach wechseln kann. Wir haben den Strompreis, der schwierig ist in der Prognose. Vor 5 Jahren, und das habe ich bei mir gesehen im Institut, Studierendenarbeiten, Abschlussarbeiten, die den Strompreis versucht haben zu prognostizieren, man zieht die Arbeit heute raus, komplett daneben gelegen. Warum? Weil wir diese Dynamik so gar nicht abbilden können. Und wer weiß, wie jetzt in 5 Jahren sich das dann noch weiterentwickelt, ob wir dann dynamisierte Strompreise haben. Da gibt es aber viele Hebel, die wir nutzen können. Das ist machbar. Da kann man sicherlich kreative Ideen entwickeln, um dann auch, wenn Stromüberschuss da ist, gleichbedeutend mit niedrigen Strompreisen, so ein Wärmenetz vielleicht mal auf noch höheres Temperaturen. Wir speichern quasi Überschussstrom, der günstig ist, im Zweifelsfall sogar negative Strompreise hat. Dann schieben wir diesen Strom in das Wärmenetz. Im positiven Fall würden wir vielleicht sogar dafür bezahlt werden, dass wir den Strom abnehmen und in Wärme umwandeln und im Wärmenetz speichern. Das ist überhaupt kein Problem. Wunderbar. Eine kleine technische Herausforderung ist dann Niedrigwasser oder Eisbildung im Fluss. Das ist unwahrscheinlich. Also der Neckar, ähnlich wie jetzt zum Beispiel die Mosel, zeigen, das ist kein Problem. Man muss das Wasserrecht berücksichtigen, weil eine Abkühlung des Flusses natürlich erfolgt. Das ist halt thermodynamisch zwangsläufig so. Man ist in der Praxis, hat man so eine Abkühlung von 0,5 bis 1 Grad Celsius. Das ist ökologisch tatsächlich sogar eher positiv, weil die Flüsse sich erwärmen, bedingt durch den Klimawandel. Und wir hätten da quasi einen Kühleffekt. Das hilft dem Ökosystem Fluss. Aber wir haben natürlich einen Eingriff in das Ökosystem. Das muss man berücksichtigen. Der ist nicht groß, aber ist zu prüfen, ist zu klären. Das Kältemittel muss man noch sich angucken bei der Wärmepumpe. Das heißt, dass man das mit Kohlendioxid oder mit Ammoniak macht. Das ist Stand der Technik, aber keine Fluorien-Kohlenwasserstoffe. Und wie immer die Bürokratie. Es sind zahlreiche Behörden involviert. Also von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme muss man mit einem Zeithorizont von 4 bis 6 Jahren rechnen. Für Ladenburg jetzt ganz konkret, die ja bis 2035 eine Lösung haben müssen, das ist machbar, wird aber knapp. Die müssen schnell anfangen. Und das betrifft andere Städte genauso. Da können wir jetzt nicht noch warten und sagen, ja, lass mal abwarten und mal gucken und den Markt beobachten. Nee, wir müssen jetzt anfangen. Die Zeit drängt. Fassen wir zusammen. Was bedeutet das jetzt? Technisch kein Problem. Wir sehen es in großen Städten, Mannheim als ein Beispiel. Die Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt. Wir brauchen halt eine Förderunterstützung durch den Bund, aber wir fördern so viele Dinge, wir fördern auch immer noch fossile Aspekte. Wir müssen die Hebel so umlegen, dass die Politik die Dekarbonisierung viel stärker in den Fokus rückt. Und das Potenzial ist nicht ausgeschöpft. Wir haben also ein großes Potenzial, dass wir vor allem Flüsse nutzen können dafür. Dadurch, dass wir halt so viele fossile Technik noch haben und vor allem auch alte Technik. Ja. Dann kann man mal in den Keller gehen und gucken, wie alt die Heizungsanlage ist. Lebensdauer, ich sag mal 30 Jahre danach, ist dann auch, also die wird noch weiterlaufen, aber dann ist mal gut. Wir müssen einfach schneller werden bei der Modernisierung unserer Heizungssysteme. Und dann immer der Wechsel auf die Wärmepumpe. Frage ist halt, was ist mit dem Anschluss? Dänemark, interessanterweise, ne, die Diskussion in Deutschland ja ganz schlicht, oh Gott, ich werde dazu gezwungen. Dänemark hat eine Anschlusspflicht. Die sagen, ihr müsst euch alle anschließen. Da gibt es gar keine Diskussion. Kann man gut oder schlecht finden. Aber dann habe ich natürlich eine Planungssicherheit als Energieversorger, wenn ich diese Wärme so bereitstelle. Wenn es keine Pflicht gibt, und in Deutschland haben wir keine Pflicht, das hat auch sicherlich seine Vorteile, gar keine Frage, dann ist diese Planungssicherheit weg und das verzögert solche Projekte. Das Investment ist zu riskant, dass es jemand tut. Wir brauchen halt eine vernünftige Wärmeplanung. Das heißt, man muss erstmal eine Idee entwickeln. Wie viel Wärme brauche ich auch? Wie verteilt die sich in meiner Stadt, Kommune, Gemeinde? Diese kommunale Wärmeplanung ist ein guter Ansatz, ist natürlich in der Umsetzung wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Dann ist noch die Frage, was passiert mit der Förderlandschaft an sich? Wie beteiligt sich der Bund aufgrund der nicht ganz einfachen wirtschaftlichen Gesamtlage? Sind natürlich solche Förderprogramme immer schwierig. Bedeutet also, wir haben eine sehr gute Möglichkeit, die Wärmewende voranzubringen. Auf dem Papier lässt es super rechnen. Frage ist halt eher nicht die technische Lösung, sondern die wirtschaftliche Umsetzbarkeit, dass alle Beteiligten, Hausbesitzer, ob ein- oder Mehrfamilienhaus, die Anschlussnehmer und der Energieversorger und die Stadt alle etwas davon haben, damit wir am Ende es schaffen, das große, ganz große übergeordnete Ziel umzusetzen, nämlich, dass wir es schaffen, den Wärmesektor weiter zu dekarbonisieren. Da ist noch viel zu tun. Aber kriegen wir hin, da bin ich eigentlich sehr optimistisch.